With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reden wir über Thüringen, dem politischen Podcast der Thüringer Funke Zeitung, Thüringer Allgemeine, OTZ und TLZ. Heute reden wir mit jemandem, der sich im politischen Geschäft seit Jahrzehnten, sage ich mal, auskennt. Er war Landtagsabgeordneter von 1999 bis 2009, von 2002 bis 2010, der erste Generation Beauftragte des Freistaats.
Von 2010 bis 15.
Und ist seit 2002 aber Mitglied des Erfurter Stadtrats, das stimmt.
Ja.
Eingeladen haben wir ihn, Sie haben den gerade schon gehört, seine Stimme zumindest, aber in erster Linie, weil er seit 3 Wochen ungefähr einen neuen Job hat. Und wir sagen herzlich willkommen Michael Panse, dem neuen Beauftragten der Landesregierung für jüdisches Leben in Thüringen und die Bekämpfung des Antisemitismus. Herzlich willkommen.
Schön, dass ich hier sein kann.
Heute mit mir im Studio ist meine Kollegin Elena Rauch. Auch dir herzlich willkommen, Elena.
Danke. Hallo. Und ich steige mal, Herr Panse, mit einer vielleicht etwas unbedarften Frage, aber vielleicht auch Eröffnungsfrage ein. Was macht eigentlich ein Antisemitismusbeauftragter? Nehmen wir mal die vergangene Woche. Was haben Sie da in Ihrer Funktion alles gemacht? Wo waren Sie? Mit wem haben Sie gesprochen?
Also in den ersten Tagen, seit ich im Amt bin, war es mir wichtig, gleich am ersten Tag das Gespräch mit der jüdischen Landesgemeinde zu suchen. Ich bin im Wesentlichen auch als Beauftragter für jüdisches Leben in Thüringen zuständig. Demzufolge sind die Jüdinnen und Juden, die in Thüringen leben, meine Ansprechpartner, meine Adressaten auch in vielem, was ich tue. Deswegen war ich zunächst beim Antrittsbesuch beim Reinhard Schramm bei der jüdischen Landesgemeinde. Wir haben darüber hinaus ein gutes Gespräch mit der Thüringer Polizei gehabt. Da ging es immer um die Sicherheitsfragen, was ja heute auch sicherlich noch diskutiert werden wird. Wir haben in dieser Woche den Bericht von RIAS vorgestellt, den Bericht über antisemitische Vorfälle im Jahr 2024. Das war insofern ein etwas größerer Aufwand, weil sich da zunächst die Landesregierung in der Kabinettssitzung damit beschäftigt hat und im Anschluss daran das Ganze auch presseöffentlich vorgestellt wurde. Und ich bin so ein Stück weit auch noch dabei, in die Struktur meines neuen Büros und meiner neuen Aufgabe auch einzufinden, wenngleich vieles auch so in dem Übergang zu dem ist, was ich vorher gemacht habe.
Sie haben den RIAS-Bericht gerade angesprochen, Herr Panse. Er dokumentiert mit 392 Vorfällen einen neuen Höchststand beim Antisemitismus in Thüringen. Angesichts der Stimmungslage, erschreckt Sie das überhaupt noch oder haben Sie damit gerechnet?
Also erschreckend und empörend ist es immer wieder, weil jeder einzelne Fall ja bedeutet, dass da Menschen entweder verbal oder nonverbal angegriffen werden. Das ist immer empörend. Leider ist es nicht überraschend, weil wenn ich mir die Entwicklung in den letzten Monaten und insbesondere eigentlich auch schon seit dem 7. Oktober 2023 anschaue, ist da eine deutliche Zunahme zu verzeichnen. Ich gehe auch davon aus, dass das, was wir jetzt vorgestellt haben als Bericht für das Jahr 2024, im Jahr 2025 noch mit deutlich dramatischeren Zahlen offenkundig werden wird. Ich habe das bei der Vorstellung gesagt, es hat viel damit zu tun, dass sich eine Meinung nach und nach verfestigt, auch bei vielen Menschen, die inzwischen ein sehr geschlossenes Weltbild haben und für die jüdisches Leben, jüdische Menschen, für quasi alles das auch verantwortlich gemacht werden, was derzeit im Nahen Osten passiert. Das ist beileibe nicht alles gut, was dort passiert, aber natürlich tragen die Menschen, die hier leben, keine unmittelbare Verantwortung dafür und deswegen ist es nicht nur empörend, sondern es ist auch sehr verletzend, wenn die dafür verantwortlich gemacht werden. Und diese Zahlen, die Rias vorgestellt hat, sind nach meiner Auffassung auch nur eine Spitze des Eisbergs, weil ja beileibe nicht alles zur Anzeige kommt, weil auch viele Sachen inzwischen von Menschen geschluckt werden, obwohl man da deutlich dagegen halten müsste und sagen müsste, das geht so nicht, das ist schlichtweg diskriminierend, beleidigend, übergriffig und verletzend.
Die gemeldeten Vorfälle, wie Sie schon sagten, ja, sind das nur. Auffällig in diesem Bericht ist auch der Befund, dass sehr viele Vorfälle, jeder achte, in einem Bereich stattfindet, in dem man eigentlich das nicht vermutet, nämlich an einer Thüringer Hochschule. Haben Sie denn eine Erklärung dafür?
Also ich habe das bei der Vorstellung gesagt. Für mich ist der übergroße Anteil an antisemitischen Vorfällen auf mangelnde Bildung zurückzuführen. Mangelnde Bildung in dem Sinne auch das Verständnis von Zusammenhängen. Die Situation im Nahen Osten im Allgemeinen, aber in Israel im Besonderen, ist sehr komplex seit vielen Jahrzehnten. Da gibt es viel Diskussion, immer politische Diskussion darum, wer welche Verantwortung zu welchem Zeitpunkt getragen hat. Das ist selbst für Menschen, die sich sehr intensiv damit beschäftigen, nicht immer so leicht zu durchschauen und zu verstehen. Das ist für Menschen, die sich auch in Zeiten moderner Medien im Internet ihre Informationen clusterförmig zusammensuchen, noch viel schwieriger, weil es dann oftmals eine Situation ist, die nur eine Richtung noch verstärkt, eine Diskussionsrichtung verstärkt und dann irgendwann auch Ausdruck findet, indem Menschen sich ihr eigenes geschlossenes Weltbild geschaffen haben. Dass das auch an Universitäten stattfindet und an Hochschulen, das ist natürlich erschreckend, weil man unterstellt, dass Studierende oder auch Lehrkräfte an den Universitäten ganz anders über so ein Thema auch Bescheid wissen müssten als der Durchschnittsbürger. Aber es ist auch der Fingerzeig darauf, dass auch an der Universität sich so eine Stimmung recht schnell verfestigt. Wenn Hörsäle besetzt werden, wenn Studierende sich zusammentun, um sich gemeinsam zu artikulieren, meistens, da kommt ja auch der Rias-Bericht zu diesem Befund, unter dem ganzen Duktus anti-imperialistisch, Israel wird vorgeworfen, kolonialistisch zu agieren. Das sind alles Punkte, die zunehmend auch in der Gesellschaft angesprochen werden, also nicht nur im linken Mainstream, sondern auch in der Gesellschaft. Und sowas findet auch an den Universitäten statt.
Sie haben es angesprochen, nämlich im Bericht wird das genannt, gefährliche Allianzen aus akademischen, migrantischen und antiimperialistischen Milieus. Ist das eine neue Entwicklung oder wurde die bislang ausgeblendet?
Also es ist, glaube ich, eine Entwicklung, die sich jetzt artikuliert. Also ganz neu ist das nicht. Also es gibt... gab ja früher auch schon immer die Diskussion im Bereich des politischen Extremismus, wie nah sich Linksextremisten, Rechtsextremisten zumindest in den gemeinsamen Feindbildern sind. Das ist ja etwas, was wir früher immer erstaunlicherweise, wenn wir es öffentlich diskutiert haben, kaum einer verstanden. Aber es war relativ schnell klar, wenn es gegen die Polizei ging, wenn es gegen staatliche Institutionen ging, dann waren sich Linksextremisten und Rechtsextremisten komischerweise immer relativ schnell einig. Ich sehe bei dem Thema Israel noch einen anderen Aspekt. Das darf ich deswegen sagen, weil ich ein bisschen älter bin und das noch alles so mit einer DDR-Historie erlebt habe. Zu DDR-Zeiten war Israel negativ besetzt. Wurde sowohl in der staatlichen als auch im Bildungssystem als negativ besetzt. Das ist nicht nur Land, sondern es auch dieser gesamte Kontext, alles, was damit zu tun hatte, dargestellt. Das hat lange nachgewirkt bei den Menschen. Israel war im DDR-Verständnis Vorposten der Amerikaner im Nahen Osten. Und das wirkte bis ins Bildungssystem rein. Als ich das erste Mal 1992 nach Israel gereist bin, war bei mir auch die politische Neugier zu schauen, was ist denn tatsächlich in diesem Land los und was ist sozusagen von dem, was uns auch in Schule und Gesellschaft erzählt wurde, was ist da dran? Und wir waren sehr überrascht, dass auch die damalige DDR sehr intensive Beziehungen mit der palästinensischen Seite gepflegt hatte, Studenten, die hier in der ehemaligen DDR auch studiert haben. Auch da wirkte etwas nach, wo damals viele gesagt haben, wo kann das eigentlich herkommen, dass ein sozialistischer Staat Front macht, zumindest gegen Israel, aber indirekt auch gegen Juden. Und das ist also insofern nicht ganz neu, ist ein Phänomen, das kann man heute den jungen Menschen nicht vorwerfen. Die jungen Menschen heute, die sind nun durch unser Bildungssystem sozialisiert auch. Deswegen sage ich ja auch, da ist vieles mangelndes Wissen, mangelnde Beschäftigung auch mit dem Thema, mit der Historie. Aber da sind sich eben die Extremisten dann relativ nah in der Ablehnung.
Was ja auch ein Merkmal eigentlich so in der DDR war, war ja auch diese komplette Abkopplung der Gründungsgeschichte und des Hintergrundes der Holocaust vom Staat Israel. Ja. Also das war abgekoppelt, das wurde nie zusammengedacht, nie zusammen kommuniziert. Ne?
Naja, das war, glaube ich, schon eine Frage. Man wollte das bewusst voneinander lösen. Ja. Das hat auch was mit Verantwortung zu tun gehabt. Die DDR hat nie Verantwortung übernommen. Hat also nie gesagt, wir sind als Deutsche auch verantwortlich für das, was im Holocaust geschehen ist. Die DDR hat das immer interpretiert, hat gesagt, wir waren der antifaschistische Teil, wir waren die Guten. Schlussendlich hat die DDR erst die letzte Volkskammer, die frei gewählt war, hat erst im Frühjahr 1990 mit einer Entschuldigung und Verantwortungsübernahme gesagt, auch wir tragen Verantwortung für jüdisches Leben heute, resultierend aus der Geschichte, die wir haben. Und das hatte die DDR komplett abgelehnt, weil die DDR auch sagte, beispielsweise auch finanzielle Entschädigungszahlungen oder ähnliches, das war in der DDR immer ein völliges Tabuthema, weil wir in unserem DDR-Verständnis ja den Leuten artikuliert haben und gesagt haben, nee, das waren nicht wir, das waren die auf der anderen Seite der Mauer.
Stichwort Israel-Kritik. Ja. Sie haben wir selber ja auch schon erwähnt, es ist natürlich selbstverständlich sehr viel zu kritisieren am Vorgehen der israelischen Regierung mit Blick auf Gaza. Gibt es denn, oder anders gefragt, zwischen Israel, also Kritik an diesem Vorgehen, Israel-Kritik und Antisemitismus, mehr ändert das? Verschwimmen die Grenzen? Oder sagen Sie, das kann man ganz klar definieren, da gibt es rote Linien?
Also es gibt eine klare Definition, das ist auch das, was die Beauftragten, die gegen Antisemitismus agieren, worauf die sich verständigt haben, die IRAH-Definition von Antisemitismus, der auch klar beschreibt, wo die Grenze sozusagen besteht. Natürlich ist es legitim, Israel für politisches Agieren zu kritisieren. Natürlich ist es legitim, die israelische Regierung insbesondere zu kritisieren. Ich habe viele Freunde in Israel, die das sehr engagiert tun, die regelmäßig zu Demonstrationen gehen, die ihre eigene Regierung in einer Art und Weise bedrängen, dass wir als Deutsche manchmal sagen würden, das ist schon recht deutlich. Und natürlich ist das auch für Freunde und Partner im Ausland möglich, auch für uns als deutschen Staat muss das möglich sein, Kritik an der israelischen Regierung zu üben. Das ist der eine Teil und das ist legitim. Was nicht legitim ist und wo Antisemitismus beginnt, ist, wenn generell der Staat oder die Menschen für alles verantwortlich gemacht werden. Und es ist schon gar nicht hinnehmbar, wenn jüdische Menschen aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit verantwortlich dafür gemacht werden, was in Israel in der Regierung geschieht, was im Nahen Osten geschieht. Menschen, die hier in Thüringen leben, jüdische Menschen, die hier in Thüringen leben, haben null Einfluss auf das, was im Nahen Osten geschieht, werden aber dafür verantwortlich gemacht, werden dafür beleidigt, angegriffen, diskriminiert. Und das ist für mich der Punkt, wo selbstverständlich Antisemitismus dann diese Linie weit überschritten hat, diese Linie der legitimen Kritik an israelischer Politik. Das ist legitim, wie gesagt, auch da habe ich persönlich auch kritische Anmerkungen dazu. Aber man muss immer differenzieren, das ist Regierungshandeln. Und das ist nicht ein Handeln eines Volkes oder ganzer Bevölkerungsgruppen, die da agieren. Und deswegen darf man das dann auch nicht denen vorwerfen.
Im Juni wurde in Berlin eine Studie vorgestellt und zwei Kernaussagen für Thüringen dabei waren: Lehrer stehen Vorfällen oft hilflos gegenüber zu Antisemitismus und Aussagen dazu bleiben oft unwidersprochen. Hm. Haben unsere Schulen ein Antisemitismusproblem?
Also nicht unsere Schulen generell, aber zumindest das, was wir an Informationen, an Bildung vermitteln können an Schulen, da ist ein erhebliches Defizit in diesem Bereich. Ich bin nicht der Experte dafür, was in der Lehrergrundausbildung zum Thema Antisemitismus, Israel oder generell zum Thema Menschenfeindlichkeit auch Thema da an den Universitäten stattfindet. Da müsste man sicherlich mal genauer hinschauen. Ich bin mir aber sehr sicher, dass die Frage Antisemitismus viel unter dem Thema Holocaust mit abgehandelt wird, damit geschichtlich betrachtet. Aber die Frage von Antisemitismus, wie er sich heute darstellt, wie er auch eine lange Tradition hat, wie er möglicherweise auch im Zusammenhang steht mit der Entwicklungsgeschichte des Staates Israel, seit nach dem Holocaust die Gründung des Staates Israel war, gibt es eine durchaus spannende Geschichte, wo vieles auch erklärbar ist, was da passiert ist. Aber das findet da grundsätzlich nicht statt. Und das führt natürlich dazu, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die wir haben, bis auf die Ausnahmen, die sich intensiv auch damit beschäftigen, diesem Thema nicht wirklich so tief genähert haben, dass sie auch auskunftsfähig wären. Ich will ein Beispiel sagen. Ich habe nach dem 7. Oktober schon erlebt, auch selber sehr betroffen bei meinem jüngsten Sohn, der nicht hier in Thüringen in die Schule geht, aber da hat die Lehrerin versucht, das Thema nach dem 7. Oktober aufzurufen, zu besprechen mit den Schülerinnen und Schülern, weil sie gemerkt hat, da ist viel Empathie auf der einen Seite da, viel Erschrecken auch über das, was am 7. Oktober, das Massaker, was passiert ist. Und hat das Thema zur Diskussion in der Klasse gestellt. Jetzt hatte sie ja einige Schüler, die aus dem muslimischen Spektrum kamen, auch argumentativ sehr stark waren und die quasi die Lehrerin aufgemischt haben. Und der Lehrerin sozusagen ein Stückchen ihre Philosophie, die sie vom Elternhaus zumindest so kannten, der das so zu erklären, dass sie am Ende keine Antwort mehr darauf wusste. Und wie mein Sohn geschildert hat, dass das eine ganz unangenehme Situation war, weil das so eine Phase war, wo schon fast die Stimmung kippte in der Klasse und das eigentliche Ziel gar nicht erreicht wurde. Ich glaube, wir haben sowohl im schulischen Bereich als auch im außerschulischen Bereich da eine ganze Menge zu tun und aufzuholen. Das meint Lehrererstausbildung, das meint Lehrerfortbildung, das meint aber auch außerschulische Bildungsveranstaltungen, die sich sowohl an Jugendliche als auch im Erwachsenenbereich richten müssen. Und das ist in einem Land wie Thüringen, was auch sehr flächenmäßig geprägt ist, ländlicher Raum ist, wo es sowieso nicht ganz so einfach ist, auch entsprechende Fortbildungsangebote oder Bildungsangebote zu machen, eine ganz besondere Herausforderung. Da sind Volkshochschulen gefordert, sicherlich, weil die im Erwachsenenbereich agieren können. Aber auch da dürfen wir nicht verkennen, im Gegensatz zur Schule erreichen wir in der Erwachsenenbildung nur noch die Willigen, die wollen, also die auch sagen, ich nehme Bildungsangebote an. Schule ist die letzte und einzige Institution, wo wir eigentlich alle erreichen und da entsprechend auch kluge Konzepte brauchen, wie wir da mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen. Wenn es nicht ganz und gar auch jetzt schon an einem Punkt ist, wo vieles schon fast zu spät ist, also wo sozusagen auch eine ganze Generation da ist, wo man das nicht mehr aufholen kann.
Ja, apropos Konzepte, das eine Anschlussfrage dazu. In Schule kommt ja letztendlich das an, was in der Gesellschaft stattfindet. Werden denn möglicherweise Lehrerinnen und Lehrer damit auch ein Stück weit alleingelassen? Brauchen Schulen da mehr Angebote aus Netzwerken, aus der Gesellschaft? Wie schaut das aus in Thüringen? Es gibt ja sehr viele. Anknüpfungspunkte, aber kommen die auch in den Schulen an? Wie ist das? Oder müssen wir da ein bisschen nachhelfen? Ist das möglicherweise auch eine Aufgabe, die Sie sich selbst als Beauftragter jetzt so stellen?
Ja, also erstens, ich stimme Ihnen da völlig zu. Lehrerinnen und Lehrer brauchen da Unterstützung und Hilfe. Und das sowohl im pädagogischen Material, also ob das Broschüren, Bücher, Hefte, Lehrmaterial auch ist, was Sie einsetzen können, als auch in der direkten Beratung. Ich gehe aber noch einen Schritt weiter. Ich sage, Sie brauchen nicht nur diese Angebote, die ja zum Teil auch da sind, sondern Sie brauchen auch die Zeit, sich damit auseinandersetzen zu können und das aufnehmen zu können. Ich war, bevor ich jetzt Beauftragter geworden bin, bei der Landeszentrale für politische Bildung. Wir haben auch viele Fortbildungsangebote gemacht, auch an Lehrer, und waren häufig überrascht, dass die Teilnehmerzahl an diesen Fortbildungsangeboten nicht dem entsprach, was eigentlich das spannende Thema auch möglich gemacht hätte oder uns hätte erwarten lassen. Insofern glaube ich, auch Lehrer brauchen dann die Freiräume dazu, weil ich verstehe, dass Lehrer sagen, wir sind für einen umfänglichen Lehrplan zuständig, den wir vermitteln müssen und das arbeiten wir auch ab. Aber für alles, was wir zusätzlich an Aufgaben, jetzt auch gesellschaftlichen Aufgaben, wie Sie es ja schildern müssen, brauchen wir die entsprechenden Freiräume. Und das muss auch das Fenster dazu da sein. Das muss man schaffen. Und ich weiß, dass es im TILM, gibt es ja auch einen Beauftragten, der sich mit Antisemitismus auseinandersetzt, durchaus eine Sensibilität für das Thema gibt. Aber auch die sagen, wenn wir Fortbildungsangebote dafür anbieten, müssen sie auch genutzt werden. Und Sie haben das gerade gesagt, das, was in Schule ankommt, ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ja, in jedem Fall. Da haben viel Medien, auch moderne soziale Medien spielen da eine große Rolle. Aber natürlich auch das Elternhaus. Also in aller Regel kann ich von einem 12-Jährigen, 13-Jährigen eigentlich nur hoffen und erwarten, dass er auch vieles vom Elternhaus mitbekommen hat. Weil spätestens bei 12, 13, 14 fängt die Phase an, dass die eigene Peer Group und die soziale Blase im Internet wichtiger wird als das, was einem Lehrer oder Eltern noch sagen. Und da muss man sehr genau aufpassen, dass man Kindern auch bis zu diesem Zeitpunkt ein solides Rüstzeug mitgegeben hat.
Das Bildungsministerium will Gedenkstättenbesuche im Unterricht verankern. Kann das Ihrer Ansicht nach gegen antisemitische Einstellungen helfen?
Also es kann zumindest natürlich in diesem Verständnis Holocaust und Vergangenheitsbewältigung etwas helfen. Was antisemitische Einstellungen angeht, braucht es da mehr dazu. Da ist der Gedenkstättenbesuch sicherlich ein Teil, der auch in so ein Konzept auch einpassen kann. Aber eigentlich braucht es da mindestens die intensive Vorbereitung auf diesen Gedenkstättenbesuch und die Nachbereitung und auch die Diskussion nicht nur über dieses dunkelste Kapitel unserer Geschichte, was wir haben, sondern auch, was das am Ende ermöglicht hat. Was da vorher passiert ist in einer Gesellschaft, wo sich Stereotypen, beispielsweise Vorurteile auch festgesetzt haben, verhärtet haben, Feindbilder gesucht wurden. Das, was im Holocaust passiert ist, war ja am Ende nur der Ausfluss einer Entwicklung, die Jahre vorher absehbar war. Und das muss dann mindestens genauso auch mitbehandelt werden, weil alleine der Gedenkstättenbesuch ist ein Programmpunkt im schulischen Bereich, wo noch keine Probleme gelöst sind, wo zwar eine Antenne dafür geschaffen wurde, für dieses Grauen, was dort passiert ist. Aber die Erklärungsmuster müssen zusätzlich noch hinzugefügt werden.
Wir haben ja in Erfurt zum Beispiel mit dem Erinnerungstop, Ort Top von Söhne, ja so ein Ort, wo gerade das, also die Frage von Schuld, Mitschuld, Opportunismus, Mitläufertum, Schweigen ja so sehr gut durchbuchstabiert werden kann. Ne? Die leisten ja eine hervorragende pädagogische Arbeit, sind aber nur sehr wenige, die das machen, die das stemmen. Insgesamt, wenn Sie sich die Gedenkstätten anschauen, sind die denn, wie gut sind die denn personell aufgestellt, um auch für so eine Arbeit gute pädagogische Konzepte entwickeln zu können? Oder sehen Sie da möglicherweise auch noch einen Handlungsbedarf?
Also ich glaube, die Gedenkstätten können das mit den Ressourcen, die sie derzeit haben, nicht noch zusätzlich schultern. Dann müsste es zusätzliche Ressourcen geben. Ich weiß, dass beispielsweise in Buchenwald es viele Mitarbeiter gibt, die sich sehr engagiert auch da um Gruppenbetreuung und um Jugendangebote auch in der Gedenkstätte kümmern. Also findet ja dort genauso wie bei Topf und Söhne dankenswerterweise auch viel Arbeit mit Jugendlichen statt. Sie haben das aber auch richtig gesagt, das hat zunächst dann etwas damit zu tun mit denjenigen, die das machen. Was meine ich damit? Also es sind in der Regel die Lehrer oder die Schulleiter, die entscheiden, was es an zusätzlichen außerschulischen Angeboten gibt, die auch genutzt werden und angenommen werden. Ich habe in den vielen Jahren zuvor, Otto hat es ja gerade gesagt, als ich Abgeordneter war, viel so Denktagprojekte gemacht. Zum 27. Januar sind wir mit Zeitzeugen an Schulen gegangen und haben über Holocaust gesprochen, über NS-Zeit gesprochen. Auch da war meine Erfahrung, es gab Schulen, die dieses Angebot Jahr für Jahr immer wieder auch angenommen haben. Wenn wir eben in Erfurt Dutzende von Schulen angeschrieben haben, wusstest du, es gibt 3, 4 Schulen, die reagieren darauf, die sagen, kommt, macht das wieder, das war gut, das hilft uns. Und es gab Schulen, da gab es keine Reaktion. Und wenn man dann versucht hat, mal nachzufragen, war es oftmals die Situation, dass selbstverständlich natürlich das Lehrerkollektiv oder der Schulleiter entscheidet, was zusätzlich noch on top neben dem normalen Unterricht stattfindet. Deswegen macht die Diskussion um verpflichtende Gedenkstättenbesuche natürlich schon in gewissen Sinn, weil man damit auch viel mehr und deutlicher erreicht. Aber ich sage es eben nochmal, es muss gut pädagogisch begleitet werden, dass es nicht nur ein ein Ausflug ist, um es vorsichtig zu sagen.
Ja, oder eine Pflicht.
Ja. Also eine Pflicht, das auch da
müssen. Eine lästige Pflicht, die man sozusagen absolviert und.
Auch da muss man ja nüchtern betrachtet mal sagen, in meiner Bildungshistorie zu DDR-Zeiten war es Pflicht. Hat aber auch nicht so nachhaltig gewirkt bei einer ganzen Generation, als dass das hinterfragt wurde. Wenn wir mit ganzen Schulklassen, waren ja alle auch, jeder war im Buchenwald, der in der DDR-Zeit eine Schule besucht hat, hat aber auch nicht automatisch einen Schutz davor geboten, dass sich komische Denkmuster entwickeln.
Jetzt haben wir über Hochschulen gesprochen, wir haben über Schulen gesprochen, aber viele Menschen, die antisemitische Einstellungen haben, die besuchen längst keine Schule mehr, die haben die Uni auch verlassen oder haben nie eine besucht. Wie wollen Sie die erreichen?
Also ich glaube, eine sehr gute Gelegenheit, Vorurteile abzubauen, ist Menschen, andere Kulturen kennenzulernen und zu erleben. Wir haben in Thüringen leider eine relativ kleine Gemeinde. 700 Jüdinnen und Juden leben in Thüringen. Es werden weniger. Die Gemeinde ist auch überaltert. Sodass also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, wenn er auf dem flachen Land in Thüringen wohnt, in seinem Leben jemals einen Juden auch sozusagen erlebt, mit ihm spricht, sich mit ihm austauscht über Themen, ist relativ gering. Jetzt können wir nicht sagen, wir reisen durchs Land und machen sozusagen Gesprächsrunden. Man kann aber sehr wohl hingehen und kann sagen, wir wollen das, was jüdisch sein auch ausmacht, jüdische Kultur, jüdische Tradition, selbst Sport sind da alles auch Möglichkeiten, wo man sagt, wir zeigen auch jüdische Alltagskultur. Da gibt es in Thüringen mit den drei Festivals, die wir haben, glaube ich, eine wunderbare Gelegenheit dazu. Es gibt kein Bundesland, wo drei Festivals stattfinden, die über mehrere Wochen gehen, die jüdischen Bezug haben, beziehungsweise Israel-Bezug haben. Wir haben mit Achava, mit Jüdisch Sommer, was jetzt gerade zu Ende gegangen ist, und mit den jüdisch-israelischen Kulturtagen gleich drei solche Instrumente, die in jeder ihrer Veranstaltungsreihen Tausende von Menschen erreichen, die zu einem Klezmer-Konzert gehen, aber auch zu moderner jüdischer Musik gehen und hinterher lächelnd aus einem Konzert rausgehen und im Moment auch verdrängen, was zurzeit vieles so jede politische Diskussion überlagert. Und diese Gelegenheit, den Menschen jüdisch sein auch nahezubringen, glaube ich, schützt am ehesten vor Vorurteilen, vor Ablehnungen und vor Stereotypen. Jemand, der, ich erzähle das auch immer, dieses Beispiel, jemand, der als junger Mensch in Israel war, junge Israelis kennengelernt hat, geht mit diesem Thema anders um als jemand, der nie in seinem Leben dort war, aber Vorurteile im Kopf hat. Und genauso ist es auch für Menschen hier in Thüringen. Wenn wir jüdisches Leben erleben, auch miteinander ins Gespräch kommen, auch über positive Sachen, auch miteinander entsprechend ins Gespräch kommen, hilft das unwahrscheinlich. Auch damit erreicht man nicht alle, auch damit erreicht man diejenigen, die das wahrnehmen. Aber wissen Sie, es war letztes Wochenende in Weimar, der Abschluss von Jiddisch Sommer. Auf dem Marktplatz den ganzen Tag treiben, Kultur, und die Leute, die vorbeigegangen sind, haben gewusst, das ist hier ein jüdisches Festival, das ist von Fröhlichkeit und Musik und guter Stimmung auch geprägt, und das auch in schwierigen Zeiten. Das könnte man mit keiner Podiumsdiskussion momentan erreichen, was man auch mit Kultur als Brücke erreichen kann.
Was ist mit den Menschen, die ein verfestigtes antisemitisches Weltbild haben, die man nicht erreicht? Wie sollen wir umgehen damit?
Also ich habe das bei der Vorstellung des RIAS-Berichtes gesagt, es gibt diese Menschen, die wir nicht erreichen, und diese Menschen sind auch, glaube ich, in ihrer Meinung so fest, dass mir da wenig pädagogische Konzepte einfallen, wie man die bekehren könnte. Man müsste dieses geschlossene Weltbild aufbrechen und sagen, man findet da einen Ansatzpunkt, Sachen zu überdenken. Es wird das bleiben, was am Ende der Staat auch als Aufgabe hat. Rechtsverletzungen zu sanktionieren, zu bestrafen und deutlich zu machen, dass wir auch rote Linien haben, die nicht akzeptiert sind. Beleidigung, Bedrohung, egal ob im Internet oder per Postkarte oder im direkten Gespräch, Tätlichkeiten, Leugnung des Holocaust, das sind alles Straftatbestände, wo die Thüringer Polizei zu mir sagt, sie erwarten, dass sowas auch zur Sprache, zur Anzeige gebracht wird. Sie verfolgen das auch. Also ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Der Innenminister hat in der Kabinettssitzung dazu gesagt, sie haben allein 90 Fälle von Hasskriminalität im Internet bearbeitet. direkt mit Bezug zu antisemitischen Vorfällen. Und das hat zu 130 Maßnahmen in Thüringen geführt. Also zu Maßnahmen, wo dann auch Sanktionen ausgesprochen werden. Ich glaube, auch das muss eine wehrhafte Demokratie deutlich machen. Es gibt Punkte, die wir dann eben auch nicht mehr bereit sind, nur mit netten Worten zu tolerieren, sondern es tatsächlich auch mit staatlichen Handeln dagegen halten.
Sie haben Ihren Antrittsbesuch bei der jüdischen Landesgemeinde erwähnt. Was wird Ihnen dort geschildert? Wie ist da die Stimmungslage zurzeit?
Viel Sorge und viel Angst. Also Reinhard Schramm als Vorsitzender der jüdischen Landesgemeinde sagt, er macht sich Sorge um seine Gemeindemitglieder, weil insbesondere die älteren Mitglieder auch durchaus Angst verspüren. Ich will das auch in einem Beispiel sagen. Jüdische Einrichtungen in Thüringen werden von der Polizei geschützt. Das ist nicht erst seit dem 7. Oktober so. Wir haben in Erfurt mit dem versuchten Brandanschlag auf die Synagoge ja leider so ein sehr trauriges Signal schon vor über 20 Jahren gehabt. Heutzutage ist es so, dass jüdische Gemeindemitglieder zum Gottesdienst gehen und sich, wenn ein Polizeiwagen vor der Tür stellt, relativ sicher fühlen und sagen, da gehe ich rein. Wenn sie aus der Synagoge rauskommen, es ist kein Polizeiwagen da, wenn sie das Gefühl haben, jemand erkennt mich mit meinem jüdischen Glauben, identifiziert mich, ordnet mich zu, spüren sie ein hohes Maß an Angst und Verunsicherung. Wenn wir in Erfurt auf dem Anger zu einer Solidaritätsdemonstration einladen und sagen, wir wollen kundtun, dass es Menschen gibt, die mit jüdischen Menschen, aber auch mit dem Staat Israel Solidarität zeigen und dort israelische Flaggen auch gezeigt werden, gibt es zunehmend, insbesondere ältere Menschen auch in der jüdischen Landesgemeinde, die sagen, da gehe ich nicht hin, weil es mir zwar auf der einen Seite sehr wichtig ist, aber auf der anderen Seite ich Sorge und Angst habe, was da passiert. Und das ist was, was Reinhard Schramm sehr anschaulich auch den Kollegen von der Kolleginnen und Kollegen von der Polizei geschildert hat, sich bedankt hat dafür, dass sie da sind, aber was ihn natürlich mit Sorge erfüllt. Und das ist das, was ich ja eingangs auch gesagt habe, wenn jüdische Menschen hier in Thüringen für etwas verantwortlich gemacht werden, insgesamt der Gruppe zugeordnet werden, ihr seid daran schuld, was da passiert und das zur Handlung gegenüber denen führt, dann macht das denen nicht nur Angst, sondern dann müssen wir uns als gesamte Gesellschaft auch davor stellen und sagen, das nehmen wir nicht hin, da widersprechen wir.
Es gab Anfang August einen Brief des Leiters der jüdisch-israelischen Kulturtage Johannes Gräser an drei Künstler mit prominenten Namen aus Thüringen, Yvonne Katterfeld, Sandra Hüller und Clouseau. Das war eine Reaktion auf wiederum die Unterschrift dieser drei Künstler und das große Schreiben an Herrn Merz. Sie haben auch unterschrieben, Reinhard Schramm hat auch unterschrieben und es gab eine Gesprächseinladung, auch in die jüdische Landesgemeinde. Hatten Sie eigentlich irgendwann mal eine Reaktion bekommen?
Ich habe keine Reaktion darauf. Hm. Das Gesprächsangebot, also wir haben diesen Brief, den wir formuliert haben, bewusst auch mit Fragen formuliert. Also wir haben nicht mit Vorwürfen agiert und gesagt, ihr dürft das nicht und das geht alles nicht, sondern es war ein Gesprächsangebot zu sagen, wir formulieren an die Künstlerinnen und Künstler Fragen, ob das sozusagen auch alles bis zu Ende bedacht ist. Hm. Ich muss dazu sagen, der Brief hat mich deswegen geärgert, der Brief der Künstlerinnen und Künstler, weil in diesem ganzen Brief an einer einzelnen Stelle, glaube ich, das Wort Hamas fiel, weil dieser gesamte Brief auch davon geprägt war, dass da nicht wirklich auf Hintergründe, Ursachen und die Kausalität dessen, was da zurzeit im Nahen Osten passiert, eingegangen wurde. Ich hatte den Eindruck, auch die Künstlerinnen und Künstler, so sehr wie ich die auch einzeln schätze, sind da auf einen Mainstream draufgesprungen. So nach dem Motto, naja, das wird jetzt langsam mehr und mehr Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung, wir müssen uns dazu auch äußern. Wenn Sie heute manche Konzerte erleben, je nachdem in welchem Spektrum das ist, gehört es zum guten Ton, da ein Solidaritätsbekenntnis zum Thema der Menschen in Gaza abzugeben und darauf hinzuweisen, wie schlimm die Situation dort ist, ohne mit einem Halbsatz darauf hinzuweisen, was auch alles vorher passiert ist. Ich würde mir auch von Künstlerinnen und Künstlern wünschen, dass sie, wenn sie sich in politische Themen auch so stark einbringen, dass sie entsprechend auch die Gelegenheit nutzen, mit den Menschen, die möglicherweise andere Argumente haben, auch das Gespräch zu suchen. Das war unsere Idee dahinter, dass der Johannes Gräser und die anderen Unterzeichner auch gesagt haben, lasst uns doch mal zu einem Gespräch zusammentreffen. Ich schätze Clouseau sehr, seine Musik. Ich gehe zu den Konzerten hin, er ist Erfurt, er ist hier vor Ort auch greifbar. Ich hätte mich gefreut, wenn es da auch eine Gesprächsmöglichkeit gegeben hätte, weil das ist etwas, was ich in den vielen Jahren in der Politik gelernt habe. Man kann unterschiedlicher Meinung sein. Man muss nicht grundsätzlich den anderen von der Richtigkeit seiner eigenen Meinung überzeugen. Man muss akzeptieren, dass der andere möglicherweise andere Meinung hat und dass der Austausch stattfindet. Und das hätte ich mir gewünscht, hat so nicht funktioniert. Aber es hat zumindest vielleicht, glaube ich, auch so einen Nachdenkimpuls gegeben für diejenigen, die da recht schnell dabei sind, zu sagen, na, unterschreibt man offenen Brief und damit ist mein schlechtes Gewissen beruhigt und dann wird sich die Situation dort schon klären. Nein, es wird im Nahen Osten keinen Frieden geben, nur weil wir alle Briefe dazu schreiben oder die Bundesregierung sich wie auch immer gegenüber der israelischen Regierung positioniert. Dazu ist die Situation zu komplex und zu schwierig dort.
Kurz nach Ihrer Wortmeldung per Brief hat der Bundeskanzler Friedrich Merz einen Teilstopp der Waffenlieferung nach Israel verkündet. Und Sie haben das kritisiert.
Ja.
Sehen Sie das immer noch so?
Also ich habe mir inzwischen ja die ganze Beschlusslage dazu durchlesen können. Das, was Friedrich Merz da erklärt hat, ist de facto nicht ganz neu und nicht ganz überraschend. Aber es war natürlich, und das sage ich bis heute, ein fatales Signal. Weil die Überschrift, auch die Verkürzung des Themas, Israel bekommt keine Waffen von Deutschland geliefert. Das war ja, sage ich jetzt mal, die Überschrift, der einleitende Satz. Nicht darauf eingeht, was Deutschland trotzdem für eine Verantwortung auch hat gegenüber Israel. Wir reden darüber, dass Israel als Staat seit seiner Staatsgründung sich in einer Situation befindet, sich auch wehren zu müssen. Israel ist am Tag seiner Staatsgründung von allen arabischen umliegenden Staaten angegriffen worden. Das hat sich durch die letzten Jahrzehnte immer wieder wiederholt. Natürlich ist die Weltöffentlichkeit der Meinung, dass Israel entsprechend auch wehrhaft sein muss, um dies auch auszuhalten, weil den ersten Krieg, den Israel verliert, der führt dazu, dass Israel auf der Landkarte nicht mehr existiert. Dass Deutschland da eine besondere Verantwortung hat, war unter allen Bundesregierungen immer unstrittig, ist auch, und da gehe ich fest davon aus, auch unter der jetzigen Bundesregierung unstrittig. Insofern war die Aussage, die Merz getroffen hat, zu sagen, wir exportieren keine Waffen, die in Gaza eingesetzt werden könnten. Das war sozusagen dann der letzte Satz in dieser Erklärung, durchaus zutreffend aus deutscher Sicht, aber eben mit dem fatalen Signal versehen, und so ist es angekommen bei der Mehrheit der Bevölkerung, Deutschland ändert seine Israel-Politik und zieht sich aus der Unterstützung für Israel zurück. Das fand ich falsch und das habe ich als fatales Signal auch benannt.
Vielleicht zum Abschluss, im Herbst ist eine Reise von Ministerpräsident Mario Vogt nach Israel geplant. Können Sie uns Details verraten? Und was kann eine solche Reise in Zeiten wie diesen eigentlich bewirken?
Also auch das ist ein Signal. Wenn Mario Vogt, das Ministerpräsident des Freistaates Thüringen, mit einer Wirtschaftsdelegation oder mit Vertretern aus der Politik oder aus dem Medienbereich nach Israel fährt, dient das erstens dazu, sich der Situation in Israel im Land bewusst zu werden, das auch zu spiegeln, weil natürlich auch Mitreisende bei dieser Delegationsreise darüber berichten werden, nicht nur in den Medien, sondern auch, wenn sie mit ihren Freunden sprechen. Es ist vielleicht auch der Versuch, in den deutsch-israelischen Verhältnissen wieder so ein Stück weit zu einer Normalität zurückzufinden, darin zu sehen. Ich habe das eingangs ja mal gesagt, ich war nicht nur 1992 in Israel, sondern seitdem 19 Mal in ganz unterschiedlichen Situationen. Während des Golfkrieges, kurz danach, die zweite Intifada, auch in den letzten Jahren viel. Ich war auch im letzten Jahr in Israel, obwohl eigentlich ja sonst kaum jemand auf die Idee kommt, momentan nach Israel zu fahren. Es ist, glaube ich, Mario Vogt sehr wichtig, Israel als einen wichtigen Partner, auch politischen Partner zu benennen. Jetzt nicht für den Freistaat Thüringen, aber für uns in Deutschland. Ich weiß, dass ihm das sehr persönlich auch ein Anliegen ist, das deutsch-israelische Verhältnis zu unterstützen und zu befördern. Der israelische Botschafter war vor einigen Wochen hier in Thüringen zu Gast und hat genau dieses Thema auch angestoßen im Gespräch und darum gebeten, dass, wenn es sobald es wieder möglich ist, dass auch Jugendaustausch stattfinden kann. Wir engagieren uns fürs deutsch-israelische Jugendwerk, dass das nach Weimar kommt. Das hat ja alles das Ziel, dass man Menschen auch zusammenbringt. Das, was ich vorhin auch gesagt habe, wenn Menschen einander begegnen, wenn sie nach Israel fahren, die Situation vor Ort sehen, hilft das in einigen Mosaiksteinen das anders zu verstehen, als wir es hier nur durch mediale Wahrnehmung gespiegelt kriegen. Israel ist nahezu jeden Tag in jeder Nachrichtensendung präsent und das inzwischen seit über 2 Jahren. War auch vorher schon sehr, sehr überpräsent im Vergleich zu vielen anderen Ländern auf dieser Welt. Aber wer eben nur diese Art sozusagen der Information auch aufnimmt und das dann verstärkt durch diverse Internetkanäle filtert, der bildet sich eine Meinung, die die tatsächliche Situation in Israel nicht unbedingt widerspiegelt. Deswegen kann ich nur hoffen, dass erstens diese Reise zustande kommt. Da laufen momentan die Planungen. Also wir sitzen da in Arbeitsgruppen zusammen und reden über diese Planung dieser Reise. Ich hoffe, dass sie zustande kommt und ich hoffe, dass darüber dann auch gesprochen und berichtet wird.
Ja, damit sind wir auch schon zeitlich am Ende. Das war Reden über Thüringen mit Michael Panzer heute. Danke fürs Kommen. Danke. Auch Elmar Otto.
Ich sage auch Danke und auf Wiederhören.
Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.